Hallo und herzlich willkommen bei der 134. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und ich folge hier seit 3 Jahren nahezu chronologisch der Karriere der erfolgreichsten Schriftstellerin aller Zeiten. Und nach wie vor macht mir das riesigen Spaß, auch deshalb, weil ich dadurch Agatha Christie von ganz neuen Seiten kennengelernt habe. Sie ist eben bei weitem nicht nur die Verfasserin genialer Kriminalromane. Im Oktober 1933 erscheint eine ungewöhnliche Kurzgeschichtensammlung von Agatha Christie. Neben einer einzigen echten, wenn auch unglaublich guten Kriminalgeschichte, enthält der Band vor allem Erzählungen, in denen die Autorin mit dem Übernatürlichen spielt. Da gibt es sowohl Geschichten, in denen ist es klar, das Übernatürliche ist eine Farce, ist ein Mittel, um andere Menschen hinters Licht zu führen, sie um ihr Geld zu bringen. Und es gibt Geschichten, in denen ist das Übernatürliche sehr real. Das Rätselhafte, Unerklärliche, und dann ist das manchmal ein bisschen gruselig, manchmal nicht. Die meisten dieser Geschichten sind vor 1933 schon in Zeitschriften veröffentlicht worden und ich habe sie in früheren Folgen schon vorgestellt, aber bei 5 Geschichten ist von einer solchen Veröffentlichung nichts bekannt. Deshalb sind diese Geschichten das Thema der letzten, dieser und der nächsten 3 Folgen und danach stelle ich einfach nochmal den ganzen Sammelband vor. In der letzten Folge habe ich eine ganz frühe Geschichte von Agatha Christie vorgestellt, eine, die sie als knapp über 20-Jährige geschrieben hat, die aber damals niemand veröffentlichen wollte. The Call of Wings. Heute geht es um eine Erzählung, die leicht autobiografische Bezüge hat und die während des Ersten Weltkriegs oder kurz danach spielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in dieser Zeit auch geschrieben wurde. In The Gypsy, so heißt diese Geschichte, spielt das Übernatürliche eine wesentliche Rolle, ohne dass es, wie in anderen Geschichten Agatha Christies, als ein Betrug entlarvt wird. In der deutschen Übersetzung heißt der Titel ziemlich korrekt Die Zigeunerin, was ich aber im Folgenden nicht zitieren werde, weil der Begriff heute sehr kritisch gesehen werden muss. Das fällt aber auch nicht schwer, weil eigentlich keine Angehörige der Sinti oder Roma real eine Rolle spielt, sondern es geht um, ja, eigentlich um was ganz anderes. Eigentlich könnte die Geschichte viel passender die Frau mit dem roten Schal heißen. Diese Frau heißt Alistair Hayworth, sie ist Mitte 30 und verheiratet mit einem Mann, der sehr einfältig geschildert wird. Aber damit greife ich vor. Denn eigentlich geht es um 2 junge Männer, MacFarlane und vor allem Dickie Carpenter, die dieser Alistair Hayworth immer wieder an entscheidenden Situationen ihres Lebens begegnen. Vor allem gilt das für Dickie Carpenter und den erinnert sie an eine Traumgestalt, die ihm als Kind immer wieder in den Träumen begegnet ist und dann später eben als Alistair Hayworth, als reale Person. Diese Träume spielen in der Geschichte nur eine ganz kleine Rolle am Anfang, aber sie sind interessant, weil dort nämlich plötzlich ziemlich starke biografische Bezüge zu Agatha Christies realem Leben auftauchen. Dickie Carpenter schildert das so. It all started with a dream I had when I was a kid. Not a nightmare exactly. She, the gypsy, you know, would just come into any old dream, even a good dream, or a kid's idea of what's good, a party and crackers and things. I'd be enjoying myself no end, and then I'd feel, I'd know, that if I looked up, she'd be there, standing as she always stood, watching me. With sad eyes, you know, as though she understood something that I didn't. Es begann alles mit einem Traum, den ich als Kind hatte. Es war nicht wirklich ein Albtraum. Sie, die Zigeunerin, weißt du, kam einfach in jeden beliebigen Traum, sogar in einen guten Traum oder die kindliche Vorstellung davon, was gut ist. Eine Party und Cracker und all sowas. Ich amüsierte mich unendlich und dann spürte ich wusste, wenn ich aufblickte, würde sie da sein. So wie sie immer da stand, mich beobachtend. Mit traurigen Augen, als ob sie etwas verstand, was ich nicht verstand. Das erinnert stark an eine Schilderung Agatha Christies in ihrer Autobiografie. Die kleine Agatha verlebt eine traumhaft schöne Kindheit in ihrem geliebten Elternhaus Ashfield in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Sie ist geborgen bei den Eltern, die sich beide liebevoll um sie kümmern, keine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit. Sie wird verwöhnt von der Dienerschaft und sie baut sich ihre eigenen Traumreiche in Haus und Garten und bringt sich nebenbei selbst das Lesen bei, um sich dann quer durch die Bibliothek ihres Vaters zu schmökern. Und doch gibt es die Momente, in denen sie das Gefühl hat, dass hinter der heilen Fassade etwas Unheimliches steckt. Sie genießt den Grusel, wenn ihre 10 Jahre ältere Schwester Madge sich plötzlich in Stimme und Auftreten in die bedrohliche Elder Sister verwandelt. Und sie träumt immer wieder den Traum vom Gunman, dem Revolvermann, den sie über ein halbes Jahrhundert später so schildert. The dream would be quite ordinary, a tea party, or a walk with various people, usually a mild festivity of some kind. Then suddenly a feeling of uneasiness would come. There was someone who ought not to be there. A horrid feeling of fear, and then I would see him, sitting at the tea table, walking along the beach, joining in the game. His pale blue eyes would meet mine, and I would wake up shrieking, the gunman, the gunman. Der Traum war ganz gewöhnlich, eine Teeparty oder ein Spaziergang mit verschiedenen Leuten, gewöhnlich eine Art entspannter Festivität. Dann entstand plötzlich ein Gefühl des Unbehagens. Da war jemand. Jemand, der nicht da sein sollte. Ein schreckliches Gefühl der Angst, und dann sah ich ihn am Teetisch, am Strand entlang spazierend, sich am Spiel beteiligend. Seine blassblauen Augen trafen meine, und ich wachte auf und schrie, der Revolvermann, der Revolvermann. Sie schildert diesen Revolvermann als einen Soldaten, französischen Soldaten, altmodisch gekleidet, irgendwie so aus dem 18., Anfang des 19. Jahrhunderts mit einer altertümlichen Muskete, aber nicht immer. Manchmal ist er auch einfach da, manchmal sind es nur die Augen, manchmal hat er nur einen Arm, manchmal verwandelt sich auch ihre Mutter plötzlich in diesen Revolvermann. Also dieses frühkindliche Gefühl, sie war damals ungefähr 5 Jahre, dass das, was sie alles als völlig sicher glaubt, sich ins Gegenteil umkehren kann. Woher dieses Gefühl kommt, weiß ich nicht. Es war im Nachhinein gesehen durchaus ein reales Gefühl, denn im Alter von 10 Jahren stirbt ihr Vater und die Familie stellt fest, dass die finanziellen Probleme doch deutlich größer sind, als sie eigentlich gedacht haben. Also insofern schon ein realer Hintergrund, den die kleine Agatha aber wahrscheinlich kaum wissen konnte. Und auf jeden Fall ist das auch ein Kennzeichen ihrer Literatur, egal ob es jetzt solche übernatürlichen Gruselgeschichten sind oder ob es jetzt Kriminalgeschichten sind, dass in die heile Welt plötzlich etwas hereinbricht, aber nicht etwas, was von außen als Bedrohung kommt, sondern was da schon in dieser heilen Welt schlummert, in den schönen Herrenhäusern, in den scheinbar so wunderbaren Beziehungen in Familien, die nach außen heil sind und nach innen verrottet. Also das ist wirklich was, was sie ihr ganzes Leben lang begleitet, dass plötzlich in dieser idyllischen Wirklichkeit dieser Gunman sitzt. Und trotzdem gilt, während der Revolvermann in der Kindheit der kleinen Agatha zurückbleibt, also sie wird später nicht mehr solche Träume haben, begegnet Dickie Carpenter der seltsamen Frau im realen Leben. Zunächst namenlos und dann in der Gestalt von Alistair Hayworth oder einer Frau, die so ähnlich aussieht, mit einem roten Stofftuch um den Kopf, einem roten Schal oder ähnlichem. Und immer wieder warnt sie ihn vor etwas, was Dickie Carpenter dann allerdings nicht beachtet. Er erzählt seinem Freund McFarlane davon, mit dem verbindet ihn auch, dass beide in Schwestern verliebt sind. Dickie Carpenter in Esther und McFarlane in Rachel. Und auch McFarlane begegnet dann dieser seltsamen Frau mehrmals, bis alles tragisch endet, aber McFarlane auch zu seiner Rachel zurückkehrt, in den bodenständigen Hafen, in all diesen Begegnungen mit dem Übernatürlichen. Als wenn er jetzt aus einem bösen Traum erwachte und als ob er erwachsen würde, als ob er all diese Visionen und Geschichten, diesen Griff ins Übernatürliche nicht mehr bräuchte. Mir gefällt an dieser Geschichte, dass nicht nur die beiden jungen Männer im Mittelpunkt stehen, Männer, denen eine seltsame Frau Angst macht und die gleichzeitig von ihrer Exotik und Schönheit auch von dem Übernatürlichen an ihr fasziniert sind. Das ist, wenn man so will, auch irgendwie viktorianische Gruselliteratur, auch Frauengestalten, die da vorkommen konnten. Aber hier geht es auch um die Frau, die selbst letztlich gefangen ist in ihrer Bestimmung oder in ihrer Gabe, wie man so will, Und diese Ausweitung des Fokus ist typisch für Agatha Christie. Und naja, typisch ist auch für sie, dass diese Frau eigentlich eine ganz tragische Figur ist, dass sie mit Dingen spielt, von denen sie eigentlich die Finger lassen sollte. Insofern einerseits eine Geschichte, die etwas vom viktorianischen Grusel an sich hat, Warnungen aus dem Reich des Übersinnlichen, die man nicht missachten sollte. Und doch macht Agatha Christie etwas Eigenes draus. Trotzdem ist die Geschichte Geschmackssache. Sie atmet eben doch noch eine Menge 19. Jahrhundert. Und es gibt sicher auch übernatürliche Geschichten von Agatha Christie, die ich lieber mag. Zum Beispiel die, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Aber das macht The Gypsy nicht weniger interessant. In der nächsten Folge geht es um eine weitere Geschichte aus dem Sammelband The Hound of Death, nämlich um die Titelgeschichte. Aber für heute soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute.